Liebe 5a, vor den Weihnachtsferien habt ihr eine ganz besondere Familie kennengelernt, die Herdmanns. Ihr wart begeistert von diesem Buch. Deshalb habe ich mich nun entschieden, euch aus einem anderen Band namens Vorsicht, die Herdmanns schon wieder, etwas vorzulesen. Ich werde euch pro Woche ein Kapitel vortragen und am Ende eines jeden Kapitels müsst ihr verschiedene Aufgaben dazu lösen. Also, passt schön auf, hört gut zu und viel Spaß. Vorsicht, die Herdmanns schon wieder von Barbara Robinson. Wenn du nicht gerade jemand wie Huckleberry Finn bist, ist der erste Schultag eigentlich gar nicht so schlecht. Die meisten Kinder haben dann genug vom Sommer, von juckenden Mückenstichen, Brennnesseln und zu viel Zeit. Die Turnschuhe sind kaputt und man bekommt erste neue, wenn das nächste Schuljahr beginnt. Deine Mutter hat die Nase voll, weil überall Sachen von dir rumliegen und du hast die Nase voll, diese Sachen aufzuräumen zu müssen. Außerdem ist der erste Schultag immer nur ein halber. Mein kleiner Bruder Charlie fragte meine Mutter einmal, was die Lehrer wohl den Rest des Tages tun. Sie bereiten alles vor, Bücher, Klassenarbeiten und Schulstunden. Aber Leopold Herdmann hat erzählt, dass sie, wenn die Kinder weg sind, alle Türen und Fenster zumachen und sich Pizza und Bier bestellen. Was für ein Unsinn, sagte meine Mutter. Und woher will Leopold das bitte wissen? Er hat mal was vergessen und darum ist er zurückgegangen. Aber da war alles zu, antwortete Charlie. Wahrscheinlich haben sie ihn kommen sehen und die Türen zugesperrt, sagte meine Mutter. Das würde wohl jeder tun, oder? Wahrscheinlich schon. Die Herdmanns, Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig waren nämlich die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie waren nicht ehrlich oder freundlich oder fleißig oder hilfsbereit oder ordentlich. Sie logen und rauchten Zigarren und steckten Sachen in Brand und schlugen kleine Kinder und fluchten und schwänzten die Schule. Sie kamen nur zum Unterricht, wenn sie wollten. Und wenn sie dann da waren, lernten sie nichts. Aber am ersten Schultag waren sie immer da. So wusste man gleich, dass es wieder ein aufregendes Herdmann-Jahr an der Woodrow-Wilson-Schule werden würde. Wenigstens war nur einer von ihnen in jeder Klasse. Es blieb nämlich nie einer von ihnen sitzen. Und man hatte also immer den gleichen, mit dem man sich rumplagen musste. Ich war immer in einer Klasse mit Eugenia Herdmann und ich bin ihr möglichst aus dem Weg gegangen. Aber einfach war das nicht. Dieses Mal fing sie mich in der Pausenhalle ab, hielt mir eine Haferflockenpackung unter die Nase und sagte, »Hey, willst du ein Wissenschaftsprodukt kaufen?« Ich überlegte, dass ein Wissenschaftsprojekt von Eugenia wahrscheinlich explodieren oder in Flammen aufgehen und unglaublich stinken würde. Vielleicht wäre es auch lebendig und würde mich beißen. Und tatsächlich hörte ich es an der Haferflockenpackung quieken und scharren. Fräulein Kornfeld hat aber schon die Aufgabe für diese Schule an die Tafel geschrieben, sagte ich. Und es ist kein Wissenschaftsprojekt. Na toll, dass du mir das jetzt sagst, brummte Eugenia. Und was ist denn bitte schön für eine Aufgabe? Sie schüttelte ihre Haferflockenpackung. Etwas mit Mäusen? Ich lag also nicht ganz falsch. Eugenias Wissenschaftsprojekt war tatsächlich lebendig. Vielleicht würde es mich aber gar nicht beißen, solange es keine gefährlichen Riesenmäuse waren. Ausprobieren wollte ich das allerdings lieber nicht. Nein, sagte ich, es geht um Menschen. Mäuse wären aber besser, sagte Eugenia. Am gleichen Vormittag erklärte Fräulein Kornfeld dann die Aufgabe. Vielleicht hatte Eugenia doch recht gehabt, denn die Aufgabe klang ziemlich merkwürdig. Unser Projekt dieses Jahr geht um uns selbst. Wir studieren uns gegenseitig. Hier an der Tafel steht es. Komplimente für Klassenkameraden. Überall im Zimmer schossen die Hände in die Höhe und Kinder fragten, hä? Was soll das denn? Wie viele Seiten? Aber Fräulein Kornfeld kümmerte sich nicht darum. Ich meine es genauso, wie ich es sage, erklärte sie. Ihr müsst euch für jeden aus der Klasse ein besonderes Kompliment überlegen. Und da gibt es nichts zu stöhnen. Etliche Kinder stöhnten bereits. Das ist nämlich die Aufgabe für das gesamte Jahr. Ihr habt also ein Jahr lang Zeit dafür. Nächstes Jahr im Juni, kurz vor dem letzten Schultag, werdet ihr einen Namen ziehen und zu dieser Person müsst ihr euch dann noch ein paar extra Komplimente ausdenken. Jemand wollte wissen, ob man nicht lieber eine Berühmtheit nehmen könnte, oder jemand anders fragte, ob man auch eine tote Berühmtheit wie George Washington nehmen dürfe. Fräulein Kornfeld schüttelte den Kopf. Das ist ein Klassenprojekt, also müssen es auch Leute aus der Klasse sein. Wir alle kennen George Washingtons positive Eigenschaften, aber... Sie sah sich um und zeigte dann auf Bosse. Wir kennen zum Beispiel nicht alle guten Eigenschaften von Bosse. Und was noch viel wichtiger ist, Bosse selbst kennt wahrscheinlich nicht alle seine guten Eigenschaften. Wie viele Komplimente müssen es denn sein? Wollte Junia Jakobs wissen. So viele du willst, sagte Fräulein Kornfeld. Daraufhin meldete sich Alice Wendlaken. Zählt schönes und glänzendes Haar als Kompliment? Mir kam es so vor, als wollte Alice sich für sich selbst Komplimente ausdenken. Das würde jemand anderem nämlich natürlich die Arbeit erleichtern. Aber Frau Kornfeld antwortete, es geht nicht um schönes Haar oder hübsche Zähne, Alice. Ich meine Merkmale, persönliche Eigenschaften, irgendetwas Besonderes. Das könnte ziemlich schwierig werden, dachte ich. Man musste ja bloß an Albert Pfeiffer denken. Bei Albert Pfeiffer fällt einem einfach nur dick ein. Und auch Albert selbst denkt nur an dick. Gar nicht so leicht, da an etwas anderes zu denken. Ich müsste Albert schon sehr genau unter die Lupe nehmen, um eine Eigenschaft zu finden, die nichts mit dick zu tun hat. Und von der Sorte gab es noch 28 andere Leute. Unter anderem Eugenia Herdmann. Was ist ein Kompliment? Fragte mich Eugenia. Das ist etwas Nettes. Was man über jemanden sagt, zum Beispiel, dass jemand besonders hilfsbereit oder besonders freundlich ist. Alice sah Eugenia von oben bis unten an. Oder besonders sauber, sagte sie. Aha, Eugenia runzelte die Stirn. Aber Mäuse wären trotzdem besser gewesen. Mäuse wären wahrscheinlich einfacher für Eugenia gewesen, weil bei den Herdmanns immer irgendwelche Tiere rumliefen. Angeblich sollen sie zu den Tieren nicht gemein sein, aber die Tiere der Herdmanns sind schon von ganz allein gemein, wie ihre Katze. Die Katze war vollkommen gestört und musste an die Kette gelegt werden, weil sie bissig war. Manchmal sah man Frau Herdmann mit der Katze an der Leine spazieren gehen, aber Frau Herdmann arbeitete 2 Schichten in der Schuhfabrik und war nicht viel zu Hause. Und sie hatte nicht viel Zeit, mit der Katze durch die Gegend zu laufen. Einen Herrn Herdmann gab es nicht. Die Leute sagten, nach Hedwigs Geburt sei er einfach auf einen Güterzug gesprungen und abgehauen. Einige meinten, er habe das sofort getan. Andere behaupteten, er wäre erst noch ein paar Jahre geblieben. Wahrscheinlich hat Hedwig ihn gebissen, sagte meine Freundin Alice Wendlaken. Aber doch nicht, als sie ein Baby war. Babys haben doch gar keine Zähne, wandte ich ein. Wahrscheinlich hatte sie einen sehr, sehr harten Kiefer. Alice wusste, wovon sie sprach. Hedwig biss sie nämlich ständig. Frau Wendlaken pinselte immer gleich Jod auf die Bissstellen, sodass Alice dann tagelang mit großen braunen Flecken auf Armen und Beinen herumlaufen musste. Alice hatte immer Angst, sie würde irgendwann einmal an Hedwigs Bissen sterben und dann fleckig und hässlich begraben werden, statt hübsch und ordentlich in ihrem blau-weißen Rüschenkleid. Es war nicht wirklich etwas Besonderes, von Hedwig gebissen zu werden. Sie biss jeden, auch meinen kleinen Bruder Charlie. Charlie kam dann heulend nach Hause und brüllte, dass Hedwig ihn gebissen habe. Und Hedwig kam gleich mit ihm mit. Die Herdmanns haben eben einfach vor nichts Angst. Jedes andere Kind, das ein Kind gebissen oder gekratzt oder ihm eine blutende Wunde verpasst hätte, hätte sich irgendwo versteckt. Hedwig nicht. Hedwig Herdmann! Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn meine Mutter den ganzen Namen sagt. Weißt du, was ich von einem kleinen Mädchen halte, das andere Kinder beißt? Es müsste ein Schild um den Hals tragen, auf dem Vorsicht bissig steht. Wahrscheinlich dachte meine Mutter, sie würde Hedwig damit gehörig einschüchtern. Aber Hedwig sagte nur, ist gut. Sie ging nach Hause, wo sie sich dann selbst das Schild malte, das sie eine Woche lang trug. Niemanden kümmerte das. Schließlich wussten wir auch ohne Schild, dass sie bissig war. Zu allem Überfluss klauten die Herdmanns alles, was sie irgendwie tragen konnten, und es war wirklich erstaunlich, wie viel sie tragen konnten. Süßigkeiten und Kaugummi und Wüstenspringmäuse und Goldfische. Sie stahlen sogar Frau Johansons Vogelbad aus Beton, wahrscheinlich für die Goldfische. Und im letzten Frühjahr klauten sie dann Noah, das kleine Brüderchen meiner Freundin Leonie Grote, das vor dem Supermarkt im Kinderwagen lag. Noah hätte natürlich gar nicht allein im Kinderwagen vor dem Supermarkt stehen dürfen, aber Leonie musste jeden Dienstagnachmittag auf ihn aufpassen, während ihre Mutter im Kosmetiksalon war. Leonie bekam 50 Cent dafür und an diesem Dienstagnachmittag waren wir gerade im Supermarkt, wo wir ihre 50 Cent verpulverten. Als wir wieder rauskamen, war Noah spurlos verschwunden. Sein Wagen stand noch da, darum dachten wir auch nicht sofort an die Herdmanns. Normalerweise denkt man, wenn etwas fehlt, sofort an die Herdmanns. Aber wenn sie etwas klauten, nahmen sie normalerweise immer gleich alles mit und machten keine halben Sachen. Es war irgendwie typisch für sie, das Baby mitzunehmen und den Wagen dazulassen. Leonie drehte den Wagen auf den Kopf und schaute darunter, als könnte Noah vielleicht irgendwo durchgerutscht sein. Eine ziemlich dumme Idee. Danach liefen wir die Straße auf und ab und riefen, Noah! Was ebenfalls ziemlich dumm war, wie sollte er auch antworten? Er konnte ja noch nicht einmal sprechen. Und laufen konnte er auch nicht. Nicht einmal krabbeln konnte er besonders gut. Wie sollte er da wohl aus dem Wagen rausgekommen sein? Also, ich denke, irgendjemand muss ihn mitgenommen haben, sagte Leonie. Irgendwer hat sich mit meinem kleinen Bruder aus dem Staub gemacht. Ich würde ja lieber zur Polizei gehen, sagte ich. Nein, das tue ich bestimmt nicht. Dann holen Sie noch meine Mutter aus dem Kosmetiksalon. Ich will nicht, dass sie das mitkriegt. Aber sie kriegt es doch sowieso mit, wenn du ohne Noah nach Hause kommst, sagte ich. Ich werde aber nicht nach Hause gehen, solange ich ihn nicht gefunden habe. Lass uns mal überlegen. Wer würde Noah klauen? Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, wer Noah klauen sollte. Sogar meine Mutter sagte, dass Noah das hässlichste, langweiligste Baby sei, das sie je gesehen habe. Sie meinte, dass es aber wahrscheinlich besser werden würde, wenn er ein paar Haare bekäme. Das war sein Hauptproblem. Er war kahl wie ein Ei. Und Frau Grote schrieb seinen Kopf mit Vaseline ein, damit das Haar endlich wuchs. Das Erste, was man von Noah sah, war daher sein glänzender, weißer Kopf. Und der sah alles andere als schön aus. Vielleicht war es jemand, der Babys mag, sagte Leonie. Aber das konnte natürlich jeder sein. Es wäre einfacher, sich jemanden vorzustellen, der Babys hasste. Nur warum sollte man sie klauen, wenn man sie hasste? Dann hatte Leonie eine andere Idee. Komm, wir gehen mit dem Kinderwagen die Straße auf und ab. Vielleicht hat ja irgendjemand Noah gesehen. Wenn man uns dann mit einem leeren Kinderwagen sieht, kommt man vielleicht auf die Idee, dass wir ihn suchen. So können wir ganz leicht rausfinden, wo er ist. Was für ein Quatsch. Leonie, sagte ich, das ist ungefähr die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Aber so dumm war die Idee dann gar nicht. Der Erste, den wir trafen, war mein kleiner Bruder Charlie. Und das Erste, was er sagte, war, falls ihr Noah sucht, den haben die Herdmanns mitgenommen. Leonie sah erleichtert aus, wenn auch nur ein bisschen. Und das kann ich ihr wirklich nicht übel nehmen. Könnte man wählen zwischen einem Unbekannten, der deinen kleinen Bruder geklaut hat, und den Herdmanns, würde man sich mit Sicherheit für den Unbekannten entscheiden. Und was haben sie mit ihm gemacht? Fragte Leonie. Sie verlangen 25 Cent von allen Kindern, die ihn anschauen wollen. Und warum bitteschön soll man 25 Cent zahlen, um Noah anzuschauen? Fragte ich. Wir können Noah doch immer anschauen. Ja, aber sie sagen nicht, dass es Noah ist. Sie haben ein Schild aufgestellt, auf dem steht, besichtigen Sie die neue Sensation, das tätowierte Baby, für nur 25 Cent. Sie haben ihn tätowiert? Schrie Leonie auf. Meine Mutter bringt mich um. In Wirklichkeit hatten sie ihn nicht tätowiert. Sie hatten die Vaseline von seinem Kopf gewischt und dann den ganzen Kopf mit wasserfestem Edding bemalt. Charlie war so blöd gewesen, auf ihr Schild reinzufallen. Er hatte tatsächlich seine 25 Cent bezahlt, um das tätowierte Baby zu besichtigen. Natürlich war er fuchsteufelswild, als er erfuhr, dass es nur Noah Grote mit bemaltem Kopf war. Nun trottete er hinter uns her und bestand darauf, dass Leonie für ihn das Geld zurückverlangte. Wir beide wussten aber, dass Leonie alles versuchen musste, um Noah überhaupt irgendwie zurückzubekommen. Ach, wenn es doch nur nicht das blöde Baby wäre, sagte sie. Normalerweise würde ich nicht im Traum daran denken, irgendwas zurückzuverlangen, nicht von den Herdmanns. Sie haben schon 6,50 verdient, sagte Charlie. Du musst sie dazu bringen, dass sie dir was davon abgeben, dafür, dass sie ihn benutzen durften. Ich glaube, dass ich ihr etwas dafür bezahlen muss, schimpfte Leonie vor sich hin. Und da hatte sie recht. Als wir bei den Herdmanns ankamen, standen dort 3, 4 Kinder in einer Warteschlange am Zaun. Leonie marschierte los und sagte zu Eugenia Herdmann, Jetzt gebt ihr mir auf der Stelle meinen Bruder zurück. Aber Eugenia tat so, als würde sie nichts hören und sammelte weiter Geld ein. Möchtest du das tätowierte Baby anschauen? Sie schüttelte die Gelddose vor Leonies Nase. Mit 25 Cent bist du dabei. Das ist kein tätowiertes Baby, sagte Leonie. Das ist mein kleiner Bruder. Eugenia kniff die Augen zusammen. Und woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Das weißt du nicht. Das kann ja jeder sagen. Es könnte genauso gut irgendein Baby sein. Ein Baby, von dem du noch nie gehört hast. 25 Cent, wenn du es herausfinden willst. Natürlich war es nur und er sah wirklich wild aus. Sein ganzer Kopf war rot und grün und blau und lila. Bemalt mit Bildern von Hunden und Katzen und Bäumen und dem Spielfeld von drei gewinnt. Ich weiß gar nicht, warum die dich so aufregt, sagte Leopold Herdmann. Er sieht besser aus als vorher. Und damit musste ich Leopold irgendwie recht geben. Noah sah nun tatsächlich interessanter aus, aber Frau Grote würde mit Sicherheit anderer Meinung sein. Wir nahmen Noah mit zu uns nach Hause und versuchten dort, die Farbe von seinem Kopf zu waschen. Dabei merkten wir dann, dass die Farben alle wasserfest waren. Und was soll ich jetzt machen? Fragte Leonie. Deiner Mutter erzählen, dass die Herdmann schuld sind, sagte Charlie. Sie wird aber wissen wollen, warum ich nichts dagegen unternommen habe und warum sie ihn überhaupt in die Finger gekriegt haben. Vielleicht sollten wir es mit Seife probieren. Wir probierten bei Noah alle möglichen Sachen aus. Das Einzige, was zumindest ein bisschen half, war Scheuermittel. Doch auch das ging nicht besonders gut. Sein Kopf wurde ziemlich rau davon, aber die lila Farbe wollte einfach nicht ganz weggehen. Wenn man nicht zu genau hinschaut und ein wenig die Augen zusammenkneift, findest du nicht auch, dass das Lila dann auch Adern sein könnten, fragte Leonie. Das fand ich überhaupt nicht, aber ich sagte, naja, ich weiß ja auch, was es ist und deine Mutter weiß nicht, was es ist. Also wird es für sie vielleicht wie normale Adern aussehen. Das war aber nicht der Fall. Frau Grote wurde so sauer, dass sie Kopfschmerzen bekam und Sterne vor den Augen sah und sich 2 Tage lang ins Bett legen musste. Das Erste, was sie tat, als sie wieder aufstand, war, dass sie weiter an Noahs Kopf schrubbte, um die lila Farbe abzukriegen. Dabei entdeckte sie 2 oder 3 Stellen mit weichem Flaum. Nun war sie nicht mehr sauer auf die Herdmanns. Sie meinte, dass durch das Malen oder durch die Farbe vom Stift seiner Haare angefangen hätten zu wachsen. Aber auf Leonie war sie immer noch sauer, was ich ziemlich unfair fand. Schließlich hätten die Haare auch vom Scheuermittel kommen können. Ich sagte das meiner Mutter und wusste sofort, dass es ein Fehler war, denn sie fragte, »Scheuermilch? Lisa Bratler, komm sofort her! Was sagst du da? Scheuermilch?« Und so wurde ich für die Scheuermilch auf Noahs Kopf bestraft. Und Leonie wurde bestraft, weil sie ihn vor dem Supermarkt hatte stehen lassen. Und Charlie wurde bestraft, indem er 1 Woche lang kein Schoko-Mega-Wopper vom Eismann bekam. »Dafür hättest du schließlich deine 25 Cent gehabt«, sagte Mama zu ihm. »Nächstes Mal solltest du besser nachdenken, bevor du das Geld für so etwas Dummes ausgibst.« Natürlich bekam Noah Haare, aber er war immer noch nur ein Baby und ihm war es ganz egal, ob er Haare hatte oder nicht. Und die Herdmanns, die doch eigentlich an allem schuld waren, bekamen 6,50 Dollar. Jeder andere, der ein Baby geklaut, dessen Kopf bekritzelt und dann auch noch Geld fürs Angucken verlangt hätte, hätte für den Rest seines Lebens Hausarrest bekommen. Aber weil es nun mal die Herdmanns waren, sagten die meisten Leute nur, was für ein Glück Frau Grote gehabt habe, dass Noah ansonsten heil geblieben sei. Das war alles. Im Grunde wollte einfach niemand etwas mit ihnen zu tun haben. Wenn sie also nicht gerade versuchten, die Nationalbank auszurauben oder die Bibliothek abzufackeln, versuchte man, ihnen aus dem Weg zu gehen. Erst recht, wenn man auf die Woodrow Wilson Schule ging, mit Eugenia in einer Klasse saß und sich etwas Gutes ausdenken musste, was man am Ende des Schuljahres über sie sagen könnte. Kapitel 2. Viele Leute, wie zum Beispiel Alice Wendlakens Mutter, meinten, dass die Herdmanns ins Gefängnis gehörten, egal, ob sie Kinder waren oder nicht. Aber ich wusste, dass das nicht passieren würde. Unser Gefängnis besteht eigentlich nur aus 2 Zellen im Keller des Rathauses. Und die Herdmanns dürfen nicht mehr ins Rathaus, seit Hedwig und Olli dort die Frösche in den Trinkwasserbrunnen gesetzt haben. Es waren ganz kleine Frösche und Frau Quist, die Stadtdirektorin, trank aus Versehen 2 oder 3 von ihnen aus dem Brunnen. Sie hatte ihre Brille nicht auf, erklärte sie später, und habe daher die Frösche nicht gesehen, bis jemand schrie, »Caroline, stopp, du trinkst Frösche!« Frau Quist war völlig außer sich. Sie behauptete, sie könne spüren, wie die Tiere in ihrer Luftröhre zurückzuckten und herumhüpften. Trotzdem raste sie hinter Hedwig und Olli her und verkündete, wenn sie jemals wieder irgendeinen Herdmann im Rathaus erwischte, würde sie sich Rollschuhe anziehen und sie eigenhändig bis vor die Stadt jagen, dass ihnen die Sohlen dampften. Natürlich war das den Herdmann ziemlich egal. »Warum futtert sie auch unsere Frösche auf?«, fragte Hedwig. »Es ist doch nicht unsere Schuld, dass sie unsere Frösche gegessen hat.« »Wahrscheinlich bekommt sie jetzt Warzen im Magen, genau da, wo sie sie nicht kratzen kann.« »Warzen jucken doch nicht«, sagte Alice Wendlaken zu ihr. »Diese schon«, sagte Hedwig. »Wir haben die Frösche nämlich in einem Brennnesselfeld gefangen.« Das Rathaus war nicht der einzige Ort in der Stadt, in den die Herdmanns nicht rein durften, um ein Glas Wasser zu trinken, aufs Klo zu gehen, ihre Mutter anzurufen oder sonst was zu tun. Sie durften nicht in die Drogerie und nicht ins Kino und nicht in den Supermarkt und auch nicht ins Schnellrestaurant. Eine Zeit lang durften sie noch aufs Postamt, aber das ist schon eine Weile her. Jemand hatte ihre Schulfotos in die Hände bekommen und sie direkt neben den Gesucht-Plakaten aufgehängt. Irgendwie bemerkte es niemand, bis Olli Herdmann auftauchte und den Postbeamten Herrn Schwarz fragte, wie viel er denn für seinen Bruder Klaus bekommen würde. »Keine Ahnung, wovon du sprichst«, sagte Herr Schwarz. »Ein paar von diesen Leuten hier sind $500 wert«, sagte Olli. »Wie viel bekomme ich für Klaus?« Und da sah Herr Schwarz, was er meinte. Die Herdmanns klebten direkt neben den Bankräubern und Bombenleger und all den anderen. Herr Schwarz bekam einen Anfall und rief wütend, »Wie kommen die Bilder hierher? Hast du sie aufgehängt?« Olli schüttelte den Kopf. »Er habe keine Ahnung«, meinte er. »Das ist ja erstaunlich«, sagte Herr Schwarz. »Aber ich kann dir versichern, dass das FBI keinen Cent für Klaus oder irgendeinen anderen von euch zahlen wird.« »Wie bist du denn ausgerechnet auf Klaus gekommen?« »Weil er derjenige ist, den ich gefangen habe«, sagte Olli. Herr Schwarz meinte später, dass ihm diese Antwort gar nicht gefallen habe. Ich nahm an, dass er Klaus wahrscheinlich irgendwo an einen Baum gefesselt hatte. Er meldete die Sache daher einem Polizisten auf der Straße. Und auch der Polizist sagte, er werde der Sache zur Sicherheit mal lieber auf den Grund gehen. Bei den Herdmanns wusste man schließlich nie. Er wusste gar nicht weit gehen. Ein Stück weiter gab es nämlich einen riesigen Menschenauflauf und eine ziemliche Aufregung. Anscheinend hatte Olli Klaus auf dem Klo der Tankstelle eingesperrt. Als der Polizist dort eintraf, schlug Klaus gegen die Tür und schrie, man solle ihn herauslassen, während eine Großfamilie aus South Dakota rein wollte. Die Mutter sagte, sie seien fast 550 Meilen gefahren auf der Suche nach einer dieser Tankstellen, weil das die saubersten seien. Aber was hatte man von einem sauberen Klo, wenn man es nicht benutzen konnte? Ich habe einem dieser Herdmanns den Schlüssel gegeben, sagte der Geschäftsführer, und er ist damit weggegangen. Ich hätte wohl besser aufpassen sollen. Aber man braucht doch keinen Schlüssel, um aus dem Klo rauszukommen, sagte der Polizist. Warum macht Klaus da nicht einfach die Tür auf? Ich kann nicht, schrie Klaus. Die Tür klemmt. Olli behauptete später, er habe damit nichts zu tun gehabt. Er habe gar nicht vorgehabt, Klaus im Männerklo irgendwo anders einzusperren. Als die Tür klemmte, sei er nur weggelaufen, um Hilfe zu holen. Dabei habe er dann die Fotos auf dem Postamt gesehen. »Du wolltest beim Postamt Hilfe holen?«, fragte der Geschäftsführer. »Ich wollte meine Schwester Eugenia holen. Und die war auf dem Postamt?« »Nein«, sagte Olli, »da war sie nicht.« Das war typisch Herdmann. Natürlich war etwas an der Geschichte faul, aber man wusste nicht, was. Doch das alles kam erst später. Zuerst einmal mussten Herr Schwarz und der Geschäftsführer die Feuerwehr rufen, die dann die Tür aufbrachen, um Klaus zu befreien. Die Leute aus South Dakota waren längst weg und viele andere Leute, die eigentlich tanken wollten, auch. Und in der ganzen Aufregung hatte sich irgendjemand auch noch mit 2 Kanistern Motoröl und einem Schraubenschlüssel aus dem Staub gemacht. Wahrscheinlich einer der Herdmanns, aber so genau wusste man das nicht. Genau wie niemand wusste, ob Olli Klaus wirklich dem FBI übergeben wollte. Deshalb durften die Herdmanns also nicht aufs Postamt oder zur Tankstelle und aus dem neuen Wäschesalon wurden sie noch am Eröffnungstag herausgeworfen. Eigentlich wollten sie ihre Katze dort waschen, aber sie wussten nicht, dass sie dafür bezahlen mussten. Also stopften sie die Katze einfach in eine der Maschinen und gingen weg, um sich Münzen zu beschaffen. Natürlich gefiel es der Katze in der Waschtrommel ganz und gar nicht. Sie machte solch einen Radau, sie fauchte und zischte und kratzte, dass der Direktor, Herr Kleidermann, kam, um nach dem Rechten zu sehen. »Ich dachte, es wäre ein Kurzschluss«, sagte er, »oder ein Wackelkontakt, irgendein Fehler in der Elektrik.« So hörte es sich zumindest an. Die Leute sagten, so sah es auch aus. Als er die Waschmaschinentür öffnete, schoss die Katze heraus. Ihr Schwanz und die Ohren und jedes einzelne Haar des Fells standen ihr zu Berge. Sie jagte fauchend über die Maschinen, krallte sich in die Wäschekörbe und warf Waschmitteldosen und Bleichmittelflaschen und einen großen Korb mit Blumen um, auf dem viel Glück mit dem neuen Waschsalon stand. Schließlich öffnete irgendjemand die Tür. Und das Letzte, was man von der Katze sah, war, wie sie, in eine Tischdecke verheddert, laut jaulend und tobend die Straße runterlief. Natürlich herrschte im Waschsalon ein heilloses Durcheinander. Und die Kunden waren wütend, weil sie ihre Klamotten nicht finden konnten. Sie verlangten Geld für all das Zeug, das die Katze verschüttet hatte. Und bald fingen sie an zu niesen wegen all der Katzenhaare und des Waschpulvers in der Luft. Und eine Frau bekam auf der Stelle große rote Flecken, weil sie eine Katzenallergie hatte. Herr Kleidermann schickte alle vor die Tür, damit sich die Sache etwas beruhigte. Aber die Sache beruhigte sich ganz und gar nicht. Auf der anderen Seite der Straße war Santoros Pizzeria. Als Herr Santoro all die Leute sah, die niesend und hustend und würgend aus dem Waschsalon gelaufen kamen, schrie er: »Was ist passiert? Feuer?« Irgendjemand schrie zurück: »Nein, Katzenhaar!« Aber Herr Santoro verstand: »Keine Luft da!« Er dachte, dort sei möglicherweise etwas an den Leitungen kaputt, vielleicht ein Loch in der Gasleitung, und er rannte die Straße auf und ab, um alle zu warnen, für den Fall, dass es eine Gasexplosion gäbe. Unter den Leuten, die er warnte, waren auch die Herdmanns, Eugenia, Ralf und Leopold. Sie waren mit ihren 50-Cent-Stücken für die Waschmaschine auf dem Weg zurück zum Waschsalon. »Weg hier, Kinder«, rief er, »Explosionsgefahr im Waschsalon!« Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich erstaunt waren. Wahrscheinlich dachten sie, die Katze wäre schuld. Nur warum, das wussten sie nicht. Vielleicht dachten sie auch, wenn die Katze schlau genug war, den Waschsalon in die Luft zu jagen, sei sie auch schlau genug, rechtzeitig abzuhauen. Also drehten sie einfach um. Herr Santoro rief die Feuerwehr, die auch sofort kam. Aber natürlich gab es kein Feuer und kein Loch in der Gasleitung und keine Katze und es waren keine Herdmanns in Sicht. Nur eine ganze Menge wütender Kunden und Zeitungsreporter, die durch die Gegend liefen, um die Leute zu interviewen. Ein Großteil der Leute wusste gar nicht, was passiert war, weil alles so schnell gegangen war. Daher klang die Geschichte in der Zeitung dann ziemlich sonderbar. Eröffnung des Waschsalons getrübt von ungewöhnlichem Zwischenfall. Feuerwehr reagiert auf anonymen Alarm. Kunden berichten von wildem Tier. Mein Vater meinte, wenigstens stimme der letzte Teil des Artikels. Herr Kleidermann musste das ganze Chaos aufräumen und die Sachen der Leute ersetzen. Und er musste für die Allergiespritze der gefleckten Frauen zahlen. Daher war er ziemlich sauer. Und Herr Santoro war sauer, weil man ihn als anonym bezeichnet hatte. Und die Feuerwehr war natürlich sauer, weil sie wusste, dass irgendwie mal wieder die Herdmanns schuld waren. Die Herdmanns waren inzwischen zu Hause und warteten darauf, dass ihre Katze wieder aufkreuzte. Die Katze, gestörter denn je, schließlich hatte sie sich ja auch noch in einer Tischdecke verheddert, riss alles in Stücke. Sie miaute kläglich und fauchte und zerkratzte alles, was ihr in den Weg kam. Sie rannte in den Friseurladen und schoss an einem Stuhl vorbei, auf dem Herr Persil gerade jemanden rasierte. »Plötzlich war da eine Katze«, sagte Herr Persil, »und ich schäumte aus Versehen die Katze ein, statt meinen Kunden.« Danach rannte die Katze durch die Eingangshalle des Kinos und schnappte sich dort eine Tüte Popcorn. Zu dem Zeitpunkt konnte man die Katze noch nicht mehr als Katze erkennen. Am Ende kletterte sie auf einen Baum vor der Bibliothek und die Bibliothekarin, Fräulein Grebner, rief die Polizei an, damit sie die Katze dort runterholte. »Ich glaube, es ist eine Katze«, sagte sie, »und sie sieht aus, als käme sie gerade aus dem Krieg zurück.« »Nein«, sagte der Feuerwehrmann, »sie war in einer Waschmaschine und von mir aus kann sie bis nächsten Sommer dort oben im Baum bleiben.« Natürlich war Fräulein Grebner sauer. Die einzigen, die nicht sauer waren, waren die Herdmanns. Denn als die Katze endlich nach Hause kam, war sie vom Rasierschaum sauber und flauschig. Und das war ja schließlich alles, was sie wollten. Kapitel 3. Natürlich war meine Mutter von den Herdmanns nicht besonders begeistert, zumal sie Charlie immer zum Bodenwischen benutzten. Aber sie sagte, sie habe einfach nicht die Zeit, sich ständig über sie aufzuregen. Das überließ sie lieber Alice Wendlakens Mutter. Die konnte das ohnehin besser. Frau Wendlaken beklagte sich ständig über die Herdmanns und sie redete mit jedem darüber, ob er wollte oder nicht. Es war ihr zweitliebstes Thema, neben dem, wie klug Alice war und wie hübsch und wie begabt und dass all das umsonst wäre, wenn sie an Hedwig Herdmanns Bissen zugrunde gehen würde. Frau Wendlaken machte Alice bei jeder Gelegenheit zum Star von irgendwas, zur schönsten Elfe oder zur allerbesten Fee oder auch zum Mädchen auf dem »Haltet unsere Straßen sauber« Plakat. Und als man ein Beatmungsgerät fürs Krankenhaus kaufte, setzten sie ein Foto davon in die Zeitung. Selbstverständlich war dort auch Alice abgebildet, angeschlossen an das neue Gerät. Frau Wendlaken erklärte, sie habe damit nichts zu tun. Der Fotograf habe sich einfach nur umgeschaut und dann gesagt, ich würde zu gern wissen, ob das hübsche kleine Mädchen da bereit wäre, für das Beatmungsgerät zu werben. Doch niemand glaubte ihr. Auch Alice erntete keinen besonderen Beifall dafür, aber sie trug das Bild trotzdem mit sich herum und hielt es jedem unter die Nase, ob er es sehen wollte oder nicht. In der Pause zeigte sie es auch Eugenia Herdmann. Eugenia warf einen Blick darauf und schrie dann, »Mach, dass du wegkommst! Fass mich bloß nicht an! Was auch immer du hast, ich will es nicht haben!« Was dazu führte, dass die Schulkrankenschwester herbeieilte, weil sie dachte, Alice hätte die Pocken oder Schlimmeres. Der Schulhof war in Sekundenschnelle leer. Alle dachten, wenn es etwas war, wovor Eugenia Herdmann sich fürchtete, würde es andere Menschen garantiert auf der Stelle umbringen. Denn harmlose Bazillen kratzten die Herdmanns überhaupt nicht. Die Herdmanns hatten niemals Mumps oder Augenentzündung oder Bauchschmerzen oder sonst was. Einmal wurde Leopold Herdmann von einer Schlange gebissen und danach war sein Bein ein bisschen geschwollen. Aber das war auch alles. Die Schlange starb. Leopold brachte sie mit in die Schule und band sie unten am Lichtschalter im Vorratsraum fest. Etwa 5 Minuten später kam Fräulein Neumann-Bese, die Kindergärtnerin, herein und drückte auf den Lichtschalter. Sie hatte ihre kleinen Helfer dabei, 6 Kindergartenkinder, die Töpfe mit roter Fingerfarbe trugen. Und als Fräulein Neumann-Bese aufschrie, ließen alle gleichzeitig ihre Töpfe fallen und die Fingerfarbe spritzte durch den ganzen Raum. Irgendjemand stellte dann auch noch 2 große Dosen Kreide auf den Boden und alle trampelten darin herum. Als der Hausmeister den Krach hörte, machte er die Tür zur Kammer auf. Er schaute nur kurz hinein und lief dann direkt weiter zum Schuldirektor. Dort erzählte er, es habe einen schrecklichen Unfall gegeben und der Vorratsraum sei voll blutüberströmter Menschen. Sie hätten sich wohl irgendwo geschnitten und schrien nun vor Schmerz. Als der Direktor ankam, hatte Fräulein Neumann-Bese sich schon wieder etwas beruhigt und brachte die Kinder runter zum Waschraum. Genau in dem Moment ging die Pausenglocke. Sofort war die Pausenhalle voll mit Kindern und Lehrern. Die Fräulein Neumann-Bese fragten, »Was ist denn passiert? Was ist denn passiert?« Und der Direktor antwortete darauf, »Weitergehen, einfach weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen.« Doch in Wirklichkeit gab es unglaublich viel zu sehen. Das Ganze sah aus wie eines der großen Schlachtfelder, über die wir manchmal in Geschichte lesen. In all der Aufregung spazierte Leopold Herdmann einfach in den Vorratsraum, band seine Schlange los, steckte sie sich in die Hosentasche und ging wieder raus. Als wir aus der Pause zurückkamen, krabbel der Direktor und Fräulein Neumann-Bese, der Hausmeister und der Trainer der jungen Basketballmannschaft über dem Boden des Vorratsraums. Und Fräulein Neumann-Bese sagte immer wieder, aber ich versichere Ihnen, dort war ganz sicher eine Schlange am Lichtschalter. Natürlich haben sie die Schlange nie gefunden, denn die war ja mittlerweile in Leopolds Hosentasche. Ich verstand nicht, warum die Schlange gestorben war und nicht Leopold. Aber als ich das meinen Vater fragte, sagte der, dass Leopold die Geschichte vielleicht ein bisschen umgedichtet habe. Ihn hat eine Schlange gebissen und dann hat er eine andere Schlange gefunden, die schon tot war. So wird es wohl gewesen sein. Meine Mutter sagte, sie denke, dass es überhaupt keine Schlange war, sondern dass Leopold nur ziemlich viele harmlose Würmer zusammengebunden habe. Aber ich glaube trotzdem, dass Leopold zum ersten Mal in seinem Leben die Wahrheit erzählt hatte und die Schlange vollkommen gesund war, bis sie ihn biss und dann auf der Stelle tot war. Also hatte Frau Wendlaken vielleicht doch recht, dass sie Alice immer gleich mit Jod einpinselte und vielleicht sollte Alice einfach mal den Mund halten und froh darüber sein, dass sie, im Gegensatz zu der Schlange, noch am Leben war. 2 oder 3 Tage später steckte Leopold die Schlange in den Bleistiftanspitzer bei den Drittklässlern. Mit dem Schwanz zuerst und auch deren Lehrerin bekam den Schreck ihres Lebens. Es war schon schlimm genug, sagte sie, eine Schlange im Bleistiftanspitzer zu finden. Aber dann hätte sie die Schlange auch noch um ein Haar tatsächlich angespitzt. Die Schlange sah zu dem Zeitpunkt schon ziemlich mitgenommen aus. Daher warf sie sie direkt weg. Aber keiner der Drittklässler wollte bis zum Ende der Woche auch nur noch in die Nähe des Anspitzers kommen. Fräulein Philipp, die Freundin meiner Mutter, arbeitete für den Wohltätigkeitsverein und eine ihrer Aufgaben war, sich um die Herdmann zu kümmern. Daher erzählte meine Mutter ihr von Leopolds Schlangenbissen für den Fall, dass er zum Arzt kommen würde, um sich eine Spritze geben zu lassen. Aber Fräulein Philipp meinte nur, sie denke nicht, dass irgendeine Spritze Leopold helfen könnte. Und außerdem würde ihr sowieso nur die Schlange leidtun. Einmal bin ich bei der Garage gewesen, in der diese Kinder wohnen, sagte sie, aber ich bin nicht reingegangen. Ich kann von Glück sagen, dass ich den Hof lebendig verlassen habe. Er war voller Steine und Brennnesseln und kaputter Fahrräder und Autoteile und riesiger Löcher, die sie gegraben hatten. Ich bin in eines der Löcher gefallen und die Katze sprang aus einem Fenster direkt auf mich drauf. Zum Glück hatte ich einen Hut auf, sonst hätte ich jetzt wohl eine Glatze. Seitdem fahre ich nur noch einmal im Monat dort vorbei und wenn sie nicht gerade alles in die Luft gejagt oder in Brand gesteckt haben, gehe ich einfach davon aus, dass alles in Ordnung ist. Aber ein Schlangenbiss, sagte meine Mutter. Finden Sie das nicht ungewöhnlich? Natürlich finde ich das, sagte Fräulein Philipp. Das ist das erste Mal, dass einer von Ihnen gebissen wurde und nicht andersrum. Die ganze Geschichte kam in die Zeitung. Reptil in Woodrow Wilsons Schule gefunden, hieß es in dem Artikel. Lehrer und Schüler in heller Aufregung. Damit waren wahrscheinlich Fräulein Neumann-Beses und die ganzen Kindergartenkinder gemeint. Eltern gehen dagegen vor. Hieß wahrscheinlich, dass Frau Wendlaken forderte, dass die Herdmanns der Schule verwiesen oder festgenommen wurden. Schulbeamter inspiziert Gelände, war der Schuldirektor Herr Zwackbaum, der seinen Kopf in den Raum der 3. Klasse gestreckt und verkündet hatte, er würde die Schlange, die es jetzt noch wagte, hier aufzukreuzen, eigenhändig töten, häuten, kochen und dann der verantwortlichen Person in den Rachen schieben. Ich weiß nicht, ob Leopold das eingeschüchtert hätte, aber es war ohnehin egal, denn Leopold war gar nicht da. Eugenia sagte, er sei zu Hause, um seine Schlange zu beerdigen. Sie hatte eine unordentlich gekritzelte Notiz dabei, auf der stand, Leopold fehlt, wegen Beerdigung. »Das tut mir leid, Eugenia«, sagte die Lehrerin. »Ist es jemand aus eurer Familie? Warum bist du denn nicht bei der Beerdigung?« »Es ist ein Freund von Leopold«, sagt Eugenia. »Ich konnte ihn nicht leiden.« Frau Wendlaken war sauer, weil in den Zeitungsartikeln nicht stand, dass Leopolds Schlange Grund für all den Ärger gewesen war. Und sie war sauer auf den Schuldirektor, weil er das nicht gesagt hatte. Ich habe keine Beweise, wem die Schlange gehört hat, sagte Herr Zwackbaum. Und selbst wenn ich es beweisen könnte, warum sollte ich? Es war schließlich keine Boa und außerdem war sie tot. Aber ich glaube, Frau Wendlaken war ganz wild darauf, Leopold reinzureißen und sie ließ nicht locker. Natürlich war es Leopolds Schlange. Jeder weiß es doch, dass es Leopolds Schlange war. Warum würde er sie sonst jetzt beerdigen? Warum sollte Leopold die Schlange von jemand anderes beerdigen? Das weiß ich nicht. Herr Zwackbaum hatte die Nase voll. Von der Schlange und von Leopold Herdmann und von Frau Wendlaken noch dazu. Aber wenn er die Schlange von jemand anderes beerdigt hat, dann wäre es die kameradschaftlichste Tat, die er je in seinem Leben vollbracht hat. Und ich denke, wir sollten das Ganze einfach auf sich beruhen lassen. Meinen Sie nicht? Damit hätte die Sache eigentlich beendet sein können. Aber Frau Wendlaken erzählte meiner Mutter von dem Gespräch und die erzählte wiederum Fräulein Philipp davon. Daraufhin marschierte Fräulein Philipp in die Schule und sagte Herrn Zwackbaum, dass sie eine Idee hätte, wie man den Herdmanns Benimm beibringen könnte, oder zumindest einem von ihnen. »Es geht um die Schlange«, setzte sie an, aber Herr Zwackbaum ließ sie überhaupt nicht ausreden. »Ich mache es«, sagt er, »ganz egal, was es ist, ich mache es, damit diese elende Schlange ein für alle Mal vom Tisch ist.« Und so kam es, dass Leopold zum Schüler des Monats ernannt wurde, für eine Freundlichkeit, so hieß es in der Auszeichnung. Das war natürlich für alle eine ziemliche Überraschung, besonders für Leopold selbst, und Alice Wendlaken brachte es den Rand an eines Nervenzusammenbruchs. Sie hatte mehr an guten Taten und guten Noten und Extrapunkten und Auszeichnungen für gutes Benehmen gesammelt, als irgendjemand anders in der gesamten Geschichte der Woodrow-Wilson-Schule. Eigentlich hätte sie Schülerin des Monats bis zum Ende ihres Lebens werden müssen. Niemand verstand, was Leopold Großartiges getan hatte, aber Fräulein Philipp erklärte es meiner Mutter. »Er hat eine Schlange beerdigt?«, fragte meine Mutter. »Das ist alles?« »Ja, das ist alles«, antwortete Fräulein Philipp. »Nun gut, als Schlange würde man es vielleicht als Freundlichkeit ansehen, aber ich verstehe nicht. Ich dachte, er würde sich dann auch entsprechend dieser Auszeichnung verhalten«, erklärte Fräulein Philipp. Er würde dann vielleicht ein ganz neuer Mensch werden. Mama meinte, darauf sollte man wohl lieber nicht hoffen. Wahrscheinlich weiß er nicht einmal, was er getan hat. Er hat es ja auch gar nicht getan, erzählte ihr Charlie. Eugenia hat bloß gesagt, dass er es getan hätte. Niemand hat eine Schlange beerdigt. Der Hausmeister hat sie in den Müllschlucker geworfen. Das habe ich selbst gesehen. Oh je, das erzähl bloß niemandem, sagte meine Mutter. Das wäre ein gefundenes Fressen für Frau Wendlaken. Es stimmte tatsächlich, was meine Mutter über Leopold sagte. Er wusste wirklich nicht, was er getan hatte oder warum er Schüler des Monats geworden war. Und als Charlie es ihm nicht erklären wollte, steckte er Charlie bis zum Hals in den Müllschlucker. Das wäre für Charlie um ein Haar böse ausgegangen, hätte der Hausmeister ihn nicht gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er anfing, den Müll zu zerkleinern. Leopold wurde also nicht zum neuen Menschen, auch wenn er Charlie immerhin nur bis zum Hals und nicht ganz in den Müll gesteckt hatte.